Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist. Yes, science!
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wissen hinter den Kulissen, euer Podcast für die Wissenschaft hinter Filmen, Serien und Games. Ich bin Anne, ich bin Wissenschaftsjournalistin und mit mir hier im Online-Studio ist Jack Pop.
Hallo, ich bin Wissenschaftsjournalist, Science-Presenter, ich mache Wissenschaftsshows und schwitze, weil ich in so einer kleinen Kapuffkammer bin. Es ist übelst warm hier drin.
Und Dr. Henry Holland-Moritz.
Hi, ich bin Physiker. Arbeite als Dozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena und den Rest der Zeit hänge ich mit diesen beiden Nasen hier im Podcast ab.
Was offensichtlich deine absolute Lieblingsbeschäftigung ist.
Ich liebe es.
Und für alle, die am Erscheinungstag schon den Podcast hören, ihr denkt euch wahrscheinlich, worüber wir heute sprechen, denn es ist der 4. Mai.
Yay, happy May the 4th.
Happy Star Wars Day, können wir vielleicht
genau.
Jetzt einfach mal so ganz direkt sagen.
Und da gibt es auch einen ganz berühmten Übersetzungsfehler, auf dem alle immer rumreiten. Ich habe nochmal nachgeguckt, es war irgendwie 2016 auf N24, da wurde George Lucas interviewt und der Simultanübersetzer hat es halt auch verkackt. Wir hören mal kurz rein.
Eine letzte Frage noch. Einige Kollegen haben mich darum gebeten, vielleicht können Sie den Satz aller Star Wars Filme mal sagen. Ist das möglich? Am 4. Mai sind wir bei Ihnen.
Ist auch geil, wie lässig er das dann so macht, ne?
Ja.
Aber das ist jetzt nicht wirklich der Grund, warum das der Star Wars Tag ist, oder? Wegen dieser deutschen Übersetzung.
Nein, nein. Nee, das gab's schon vorher. Das wäre eine coole Story auf jeden Fall. Aber er hat dann auch im Nachgang nochmal gemeint, du stehst da natürlich unter einem enormen Druck als Simultanübersetzer, ne? Und gerade wenn du dich jetzt nicht so gut mit so Zeug auskennst, also er hat dann auch vorher auch ein Zitat verkackt von Yoda und so. Also ja, das ist natürlich dann schwierig. Habt ihr in jüngster Zeit irgendein Star Wars Erlebnis gehabt oder macht ihr irgendwas am Star Wars Tag heute?
Glaub nicht. Also ich
okay,
ich bin jetzt nicht
Anne.
Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hab mir vor 2 Wochen, glaube ich schon, habe ich so ein Video angeguckt, Instagram Reel, darüber, was für coole Star Wars Snacks man sich machen kann. Und natürlich habe ich das gesehen und gedacht, ja, die möchte ich alle machen am Star Wars Tag und ich bin mir ganz unsicher, ob das wirklich passiert.
Gib mal ein Beispiel, was gibt's da für geile Snacks?
Naja, es fängt so an mit irgendwelchen, naja, Obst, was so ein bisschen in Yoda-Form geschnibbelt wurde und so weiter. Also es sind halt eher optisch Star Wars Snacks, nicht vom Geschmack her.
Schmeckt nicht nach Yoda.
Nee, schmeckt nicht nach Yoda. Oder so ein Kuchen, der mit so Fondant überzogen ist, als wäre es der Todesstern. Solche Sachen.
Oh, das ist aber aufwendig dann. Da musst du Leute einladen.
Ja, ich glaube auch.
Ich war vor ein paar Wochen in so einer Star Wars Ausstellung, Outpost One heißt die, an der Ostsee. Und das war richtig, richtig cool. Also ich bin ja jetzt vom Herzen her eher so in der Star Trek Richtung als bei Star Wars. Aber das war echt gut gemacht. Das ist so eine Fanausstellung mit teilweise überlassenen Ausstellungsexemplaren, aber eben auch selbstgebauten Fightern und selbstgebauten Räumen. Und also es ist einfach richtig, richtig geil gemacht. Auch groß. Also wirklich, die haben da so einen TIE Fighter, ich weiß nicht, wie hoch der war, aber bestimmt so 5-6 Meter hoch. Ein fettes Teil, richtig so mit Stahl- und Holzgerüst in der Mitte. Also das war schon richtig, richtig cool. Also, weiß nicht, wie viel Werbung wir hier machen dürfen, aber Outpost One kann man sich angucken.
Es ist so cool, wie viel Mühe Leute sich geben manchmal mit sowas. Also diese Geduld, die auch dahinter steckt, dann sowas zu bauen. Also sich erstmal das auszudenken und es dann auch noch zu bauen.
Aber hat dann dieser Park, haben die dann das erst gebaut und dann gefragt? Oder haben die gesagt, wir können cooles Zeug bauen, gebt uns eine Lizenz?
Henry, denkst du, ich habe diese Frage irgendjemandem dort gestellt?
Ja.
Wieso?
Entschuldigen Sie, in meinem Podcast, ich wollte mal wissen, haben Sie das jetzt ja erst gebaut und dann gefragt? Ich frage für einen Freund.
Na, ey, offensichtlich kennst du dich sehr gut mit Lizenzen aus.
Also, liebe Star Wars Ausstellung, falls ihr diesen Podcast hört, schreibt uns doch gerne, habt ihr erst gebaut und dann die Lizenz geholt oder andersrum.
Oder wir haben denen jetzt einen mega Rechtsstreit eingebracht. Danke, Henry.
Gerne, gerne.
Damit wir uns jetzt alle nochmal so richtig einstimmen können auf Star Wars, haben wir eine kleine Zusammenfassung vorbereitet von den doch einigen Filmen, die es da ja mittlerweile gibt.
Das Star Wars Franchise, geschaffen von Drehbuchautor und Regisseur George Lucas, ist eine epische Weltraumsaga, die im Jahr 1977 begann und seitdem zu den kommerziell erfolgreichsten und kulturell einflussreichsten Filmfranchises der Welt gehört. Die Geschichte spielt in einer weit entfernten Galaxie, lange vor unserer Zeit, und dreht sich um den Konflikt zwischen den Jedi-Rittern, die die helle Seite der Macht verteidigen, und den Sith, die die dunkle Seite der Macht anstreben. Die Haupterzählung folgt der Familie Skywalker und ihrem Kampf gegen das galaktische Imperium. Mit Darth Vader, Luke Skywalker, Prinzessin Leia oder Yoda hat Star Wars einige der ikonischsten Charaktere der Popkultur hervorgebracht, sowie einige der erfolgreichsten Filme, die jemals im Bereich Science Fiction gemacht wurden.
Halt, stopp!
Was? Wegen Science Fiction jetzt oder was? Ach so. Beliebter Streitpunkt unter Fans und Kritikern ist, ob Star Wars tatsächlich dem Science-Fiction-Bereich oder eher dem Fantasy-Genre zuzuordnen ist. Egal aber, wie man die Geschichte final einordnet, Star Wars umfasst Elemente aus vielen Bereichen wie Action, Abenteuer, Drama oder Romantik. Aber nicht nur Fiktionsfans hat Star Wars inspiriert. Die Konzepte der Raumschiffe, Exoplaneten, Droiden, Lichtschwerter oder holographischer Kommunikation haben auch die wissenschaftliche Vorstellungskraft angeregt. Und gerade zu diesem wissenschaftlichen Einfluss habe ich noch ein paar Sachen vorbereitet und würde euch gerne mal den ein oder anderen Fun Fact präsentieren. Und dafür gibt es einen neuen Jingle.
Fun Fact!
Star Wars ist anscheinend in der Biologie sehr beliebt, denn es gibt eine super lange Liste von neu entdeckten Lebewesen, die nach Star Wars benannt sind. Zum Beispiel Agathidium vaderi. Das ist so ein schwarzer Käfer, der so einen breiten, helmartigen Kopf hat. Und deshalb nach Darth Vader benannt wurde, 2005. Und er ist nicht allein. Wikipedia listet allein 13 Arten, die nach Darth Vader benannt sind. Mein Favorit ist Zoospherium Darth Vaderi, eine Tausendfüßerart auf Madagaskar. Die ist benannt nach Vader, weil, und jetzt zitiere ich, der Helm von Darth Vader stark an den Analschild dieser Art erinnert.
Oh nee, da sind wir ja schon wieder direkt drin.
Genau, wir starten direkt da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben.
Also die Arschabdeckung dieses Tausendfüßers sieht aus wie der Kopf von Darth Vader.
Dass Forschende sich auch trauen, sowas zu schreiben. Also, dass es jetzt die offizielle Begründung ist.
Ich glaube, für die ist das ganz normal. Analschild ist für die halt so ein Wort, dass sie jeden Tag benutzen. Das ist jetzt für uns nur mit unserem infantilen Humor ist das wieder lustig.
Aber was macht man mit einem Analschild?
Das ist einfach, die sind ja in so Segmente aufgeteilt, ne, und bedecken ihren Rücken. Und das letzte ist ein bisschen länger und macht quasi den Abschluss, okay, wie so ein Kotflügel beim Auto.
Kotflügel! Kotflügel, ja.
Ja. Ja, schön, schön.
Und natürlich gibt es auch in der Raumfahrt jede Menge Assoziationen und Herleitungen. Also der NASA-Astronaut Rick Mastracchio, der hat zum Beispiel schon 2014 zum Star-Wars-Tag Grüße von der ISS zur Erde gesendet.
Hello Star Wars Fans, this is Flight Engineer Rick Mastracchio of NASA to everyone on Earth from the International Space Station. May the Fourth be with you.
Und das ist schon mega cool, ne? Die NASA, die hat auch andauernd so Stände auf Star Wars Conventions, die macht selber Aktionen zum Star Wars Tag und, Henry, das wird dir gefallen, die NASA gibt sogar offiziell Unterrichtsmaterial für Schulen raus, die dann Physik mit Star Wars erklären.
Oh, wo kriege ich das?
Auf der Website tatsächlich. Kannst du einfach runterladen.
Okay, cool. Also, liebe Studis, macht euch auf was gefasst. Es wird noch viel, viel schlimmer, als es bisher war.
Henry bietet ein kleines Sondermodul an im nächsten Semester.
Ich denke auch, ja, da draußen mache ich eine Vorlesungsreihe jetzt. Das wäre gut.
Also, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Parallelen und sehr viel Einfluss tatsächlich dann von diesen Fiktionswelten auf die Vorstellungskraft der echten Astronauten und Astronauten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Und das ist, glaube ich, unser Stichwort, um direkt ins erste wissenschaftliche Thema einzusteigen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und dafür haben wir wieder ein kleines bisschen Musik vorbereitet. Und da freue ich mich sehr drüber, denn eine sehr tolle Leipziger Sängerin, Laura Liebeskind, die hat sich bereit erklärt, mit mir hier gemeinsam, ich würde sagen, das berühmteste Musikstück aus dem Star Wars-Universum zu spielen. Es ist nämlich vom Parodisten Weird Al Yankovic, der zu Episode 1 die Handlung erzählt hat, und zwar auf ein Cover von American Pie von Don McLean. Und Laura und ich, wir haben das nachgespielt und damit steigen wir jetzt in den wissenschaftlichen Part ein.
A long, long time ago in a galaxy far away, Naboo was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas, then met Jar Jar and Boss Nass. We took a bungle from the scene and we went to Thee to see the Queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy. Oh my, this year Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi.
Ich darf heute den Anfang machen und ich habe mir gedacht, wir schauen erstmal, wo wir Star Wars in unserem echten Universum verorten können. Wir haben ja so ein paar hundert Milliarden Galaxien zur Auswahl, zumindest im beobachtbaren Universum. Also die Frage ist, wo könnte denn eine Jedi- und Sith-Galaxie da platziert sein? Und da bin ich gestern Abend mal wieder in so ein Rabbit Hole gefallen, beziehungsweise eigentlich eher in ein Reddit Hole. Weil ich eigentlich nur wissen wollte, ob George Lucas das vom Film her überhaupt bei uns, also in unserem Universum, ansiedeln wollte. Denn am Anfang gibt es ja immer diesen blauen Satz, ne? Den haben wir jetzt auch schon von Laura im Intro gehört. A long time ago in a galaxy far, far away. Ne? Und im Deutschen steht da, es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Da erst die kurze Frage an dich, Anne. Wie sehr triggert dich das Wort Galaxis?
Hat mich wirklich, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich was sagen will.
Ja, wirklich?
Also ich finde es komisch, wenn das gesagt wird, ja. Noch witziger ist das in so richtig, richtig alten Büchern, das Wort Galaxie einfach nicht benutzt wird, sondern da heißen einfach alle Milchstraße. Also so ein, noch eine andere Milchstraße.
Echt?
In dieser Milchstraße.
Ist ja witzig. Also als ich diesen blauen Satz, ne, ob das jetzt Galaxis heißt oder Galaxie, zum ersten Mal gelesen habe, da erschien mir das plausibel, dass das bei uns spielen soll. Ne? Also da steht ja, es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Also das wird ja keinen Sinn ergeben, da steckt ja ein zeitlicher und örtlicher Bezug drin, wenn das nicht bei uns spielt. Aber dann habe ich diese Frage mal bei Reddit nachgeschlagen und Alter, wirklich, die zerhacken sich, ja, also wirklich, wenn die richtigen Hardcore-Fans, die gerne recht haben wollen, aufeinander losgehen, es ist richtig schlimm, ja. Es gibt zwei Richtungen. Die einen sagen, nein, George Lucas hat die Geschichte am Anfang nämlich sich ganz anders gedacht. Also er wollte Star Wars eigentlich aus der Perspektive von so einer sehr klugen, unsterblichen Rasse erzählen, so von Lebewesen. Wills heißen die. Also die sollten eigentlich die Star Wars Story erzählen. Und das, was du da siehst, dieser Schriftzug, das ist quasi deren Aufzeichnung. Das ist deren Tagebuch oder so.
Aha.
Und das ballern dir dann die Leute um die Ohren, wenn du sagst, na ja, aber ich bin ja der Zuschauer und das weiß ich ja nicht. Das heißt, das ist jetzt eine Meta-Info und gar nicht Kanon. Anyway, es gibt dann aber noch so eine Star Wars Inception. Also wenn man sich jetzt wirklich darauf einlassen will und sagen, okay, das spielt vielleicht bei uns, dann gibt es da folgende Sequenz an Ereignissen. In Episode 1, da gibt es so eine Szene im Senat, wo alle Aliens der Galaxie zusammen Politik machen und jede Spezies hat da ja so eine eigene Loge. Und da sieht man die Asogians. Die sehen exakt aus wie E.T., ja, also das sind wirklich die Figuren von E.T. So, E.T. spielt jetzt aber bei uns auf der Erde. Und in einer Szene von E.T. geht E.T. zu Halloween mit den Kids vor die Tür und trifft dann dort ein Kind im Yoda-Kostüm. Und dann ist E.T. total überrascht davon und grüßt Yoda. Das heißt, im Film erkennt E.T. Yoda wieder. Und das ist natürlich nur ein Gag zwischen Steven Spielberg und George Lucas, aber viele nehmen das als Argument, dass Star Wars und E.T., also wir, im selben Universum stattfinden. Und wenn du das weiterdenkst, dann heißt das auch, dass es im Star Wars-Universum die Star Wars-Filme gibt.
Wow.
Wow.
Fand ich ganz nett.
Das, aber schon, aber funny, das war mir nicht so klar mit diesem, mit E.T. und Star Wars. Noch nie drüber nachgedacht, über diese kleine Szene.
Grundsätzlich ist das Star Wars-Weltall unserem Universum aber sehr ähnlich. Also das, die Star Wars-Galaxie ist eine Spiralgalaxie, wie die meisten bei uns im Universum. Mehr als zwei Drittel davon sind Spiralgalaxien. Die Galaxie dort, die ist auch in etwa so groß wie unsere Milchstraße, so 100.000 Lichtjahre von einem Ende zum anderen. Und diese Star Wars-Galaxie, die hat auch so kleine Satellitengalaxien in der Nähe. Das hat die Milchstraße auch. Dann, wenn wir reingucken, ist das auch ähnlich. Es gibt massig Sterne, massig Planeten, die kreisen alle um ein gemeinsames Zentrum. Und auch die Physik von diesen Sternen und Planeten funktioniert ja so ähnlich wie bei uns. Das heißt, es ist erstmal nicht unplausibel, dass das Star-Wars-Universum bei uns spielt. Und ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, rauszufinden, was heißt denn jetzt long ago? Also wie long ago ist eigentlich long ago? Und wie far away ist eigentlich far away? Und da gibt es ein schönes Buch, das heißt The Science of Star Wars von zwei Wissenschaftlern aus Wales. Wir können mal bei Frage 1 starten. How long ago? Also wir sehen ja Menschen bei Star Wars, die auch aussehen wie wir. Das heißt, wir können jetzt erstmal schauen, wie lang hat denn das bei uns gedauert, bis wir so ausgesehen haben wie wir? Also was ist denn quasi der frühestmögliche Punkt für menschenähnliches Leben? Wenn wir jetzt davon ausgehen, alles was wir wissen, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Das hat alles in so einem einzig heißen Punkt gestartet. Das war so heiß und dicht, dass es noch nicht mal Teilchen und Atome gab. Also es hat alles eine Weile gedauert, bis sich das abkühlt und ausdehnt, damit sich dann überhaupt sowas wie Protonen, Neutronen bilden konnten und wir dann Atomkerne und erste Atome hatten. Wir bestehen zu 65% aus Sauerstoff und knapp 20% aus Kohlenstoff und noch so circa 50 anderen Elementen. Warum erzähle ich das? Weil man schauen kann, in welchen Sternen und in welchen Galaxien sind denn überhaupt Elemente vorhanden, die uns möglich machen und wann sind die entstanden. Und dann können wir rauskriegen, how long ago das Ganze stattgefunden hat. Und wenn man sich jetzt so Sterne anschaut, dann kann man die einteilen in verschiedene Gruppen nach Alter. Anne, kannst du sagen, welche Gruppen das sind?
Ja, die heißen einfach Population 1, 2, 3, ne?
Genau. Es gibt Population 1 Sterne, das sind die jüngsten, so wie in unserer Milchstraße. Und dann gibt es Population 2 Sterne, die sind meist älter als 6 Milliarden Jahre. Gibt es bei uns auch in der Milchstraße, ca. 40%. Aber die meisten bei uns sind so diese Population 1 Sterne. Und dann gibt es noch diese Population 3 Sterne, die sind aktuell noch so hypothetisch. Da weiß man nicht genau, ob es die wirklich gab. Zumindest sucht man immer noch nach Beweisen dafür. Und das James Webb Space Telescope soll da jetzt ein bisschen helfen, da noch ein paar Aussagen zuzutreffen.
Ja, da wurden neulich auch schon mal Kandidaten gefunden für Population 3 Sterne. Muss natürlich noch bestätigt werden und so weiter, wie das halt immer so ist.
Genau, die sollen so die ganz, ganz, ganz jungen Sterne von ganz am Anfang des Universums sein. Und interessiert uns aber prinzipiell nicht, wir gucken auf diese Population 1 und Population 2. Denn wenn wir jetzt auf so einen menschlichen Werdegang schauen, dann müssen wir unsere Sonne als Beispiel nehmen. Und das ist ein Population 1 Stern. Und die gab es schon 5,5 Milliarden Jahre vor unserer Sonne. Unsere Sonne selbst ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Da kommen wir also insgesamt auf 10 Milliarden Jahre. Das heißt, die allererste Erde um so einen Population 1 Stern, die hätte schon vor 10 Milliarden Jahren entstanden sein können. Jetzt kann man gucken, okay, 10 Milliarden Jahre gehen wir zurück. Wie lange hat es denn gedauert, bis sich Leben bei uns entwickelt hat? Bei uns hat es circa 1 Milliarde Jahre gedauert, bis sich erstes Leben entwickelt hat. Und dann nochmal 3,5 Milliarden Jahre, bis Menschen so weit sich entwickelt haben, wie sie jetzt sind. Ja, also wenn wir jetzt sagen, die ersten Menschen haben 1960 die Erde verlassen, dann hat es 3,5 Milliarden Jahre gedauert, bis wir quasi eine Spezies geworden sind, die sich in den Weltraum aufmacht. Wenn wir das jetzt von den 10 Milliarden Jahren abziehen, dann heißt das, Star Wars könnte in einer Zeit vor ungefähr 6,5 Milliarden Jahren spielen. Ja, also das ist plausibler Vergleich, dass man sagt, vor 6,5 Milliarden Jahren könnte es eine Galaxie gegeben haben, in der ein Planet, so ähnlich wie die Erde, entsteht, mit Lebewesen, so ähnlich wie wir Menschen. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, 6,5 Milliarden Jahre, das ist wirklich long ago.
Sehr long ago, ja.
Es ist natürlich nicht ganz plausibel. Erspäht ihr schon Plausibilitätslücken?
Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas in der Evolution zweimal genauso entsteht, ist sehr gering.
Exakt. Also unsere Evolution und auch die gesamte Entwicklung unseres Planeten ist ja stark von ökologischen und auch von astronomischen Ereignissen geprägt. Massenaussterben, Klimawandel, atmosphärische Veränderungen, Asteroide, die hier einschlagen und Lebewesen töten. Genau, also es ist einfach super unwahrscheinlich, dass zweimal zu so sehr verschiedenen Zeitpunkten dieselbe Spezies mit denselben Eigenschaften entsteht. Auf jeden Fall gibt es eine Theorie, die uns da eine Möglichkeit schafft, dass vielleicht doch gar nicht so viele Lichtjahre, also gar nicht so viel Entfernung und auch gar nicht so viel Zeit, also gar nicht so viele Milliarden Jahre zwischen Star Wars und uns liegen. Denn die sagen, wenn diese beiden Menschen-Spezies, ne, wir auf der Erde, die anderen da auf Coruscant, so ähnlich sind und tatsächlich gleich sind, dann könnte auch sowas wie eine Entführung stattgefunden haben. Mhm. Also in Star Wars wird ja gesagt, auch jetzt in Ahsoka, dass es so eine antike Spezies gibt, die diese Geheimnisse von Hyperraumreisen entdeckt haben, weil es so walartige Kreaturen gibt, die sich einfach durch den Weltall bewegen können. Das sieht man auch in Ahsoka. Ne? Die sehen aus wie so große Wale und hinten haben die so Oktopusarme dran und die fliegen da einfach durchs Weltall. Und die haben quasi den Hyperraum entdeckt und diese antike Spezies hat sich das abgeguckt. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn es diese antike Spezies gibt im Star Wars-Universum, dann könnten die ja zu uns gereist sein und quasi frühe Menschen von der Erde nach Coruscant gebracht haben, also auf den Heimatplaneten der Republik, oder umgekehrt, die Menschen von Coruscant hier auf die Erde gebracht haben und das auch schon in einem relativ frühen Entwicklungsstadium. Also ist ja durchaus denkbar, der Mensch ist so, was sagt man, 100.000, 200.000 Jahre alt, dass man vor ein paar 10.000 oder vielleicht sogar vor 100.000 Jahren die ersten Menschen geklaut hat und sie dann per Hyperraumreisen in die andere Galaxie gebracht hat. Und es deshalb einen direkten Link gibt zwischen Star Wars und uns.
Wissen hinter den Kulissen, euer neuer True Crime Podcast.
Oh, stimmt.
Ich finde die Idee sehr, sehr cool. Also das klingt so ein bisschen, auch wenn die da auf Coruscant in diesem Rad, wenn es da von allen Spezies ein Paar gibt, die da in diesem Parlament sitzen, ist ja schon eine coole Idee, so dass man von überall her irgendwie Leute holt.
Ist eine coole Idee, einfach mal ein paar Leute entführen. Aber vielleicht haben die ja auch gefragt. Das kann natürlich auch sein.
Vielleicht, genau. Wir brauchen zwei Freiwillige, die hier mitkommen. Oder auch 20. Na, ich meine, wenn man eine Population aufbauen will, neu, zwei.
Zwei wäre jetzt schlecht.
Ist zu wenig. Also ich glaube, da sind sogar 10.000 zu wenig. Ist doch auch immer schon kritisch in Island mit 300.000 Leuten. Es ist auch schon kritisch, den Genpool zu, naja, dass die Vielfalt groß genug ist. Die haben eine App oder irgendeine Datenbank, wo du quasi gucken kannst, ob du verwandt bist mit wem auch immer. Also es ist wahrscheinlich wie so eine Art Dating-App, nur dass du gucken kannst, oh, ist jetzt die Person, mit der ich mich hier gerade getroffen habe, was für ein Verwandtschaftsgrad hat die eigentlich zu mir?
Oh, krass, wirklich? Ist das so krass in Island?
Ja.
Ja, das gibt's.
Habe ich auch von gehört, von dieser App. Ja.
Wow.
Ja, aber ich sag mal so, wenn jetzt da so eine antike Spezies kommt, ne, und die haben diese Technologie, dann können die natürlich da auch ein paar, weiß nicht, 10.000 ja. oder 20.000 Menschen einpacken irgendwo hinbringen. Und ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, dass auch alle anderen Spezies dann dahin gebracht wurden. Dann könnte die Star Wars Galaxie ja so ein riesiges Sammelbecken, wie so ein intergalaktischer Zoo sein, weißt du?
Ja.
Wo du von allen anderen Galaxien Leute dann hinbringst und sagst, jetzt mach mal Krieg miteinander hier. Es gibt auf jeden Fall noch eine Theorie und da können wir nochmal auf diese E.T.-Referenz zurückschauen. Denn bei E.T. gibt es tatsächlich einen Hinweis, da wird offiziell gesagt, dass er 3 Millionen Lichtjahre von zu Hause weg ist. Und in 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung, da haben wir die Andromeda-Galaxie, die auch eine Spiralgalaxie ist. Ist zwar ein bisschen größer als die Milchstraße, aber die Reisezeit, die könnte also durchaus passen. Also, wenn wir diese E.T.-Referenz embracen wollen, dann könnte die Star-Wars-Galaxie tatsächlich so in unserer direkten Nachbarschaft sein.
Sehr cool.
Ja.
Gefällt mir gut.
Und wenn euch das jetzt alles zu weit ist, dann gibt es noch ein Bonmot. 2011 wurde der Exoplanet Kepler-16b entdeckt, 200 Lichtjahre von uns entfernt, also machbar vielleicht in der Zukunft. Und er hat den Beinamen Tatooine bekommen. Erster Exoplanet, der um 2 Sterne kreist. Also das heißt, diese Existenz von einer Welt mit 2 Sonnenuntergängen, wie wir das ja in den Star Wars Filmen schon vor über 30 Jahren gesehen haben, ist jetzt wissenschaftlicher Fakt. Und John Knoll, der Leiter der visuellen Effekte bei Industrial Light and Magic, der hat an mehreren Filmen gearbeitet und der hat dazu gesagt, immer wieder sehen wir, dass die Wissenschaft seltsamer und merkwürdiger ist als die Fiktion. Und das finde ich ganz spannend. Und letztes Jahr zum Star Wars Tag hat die NASA dann auch nochmal einen langen Artikel veröffentlicht. Sie hat 8 Exoplaneten in unserer Milchstraße beschrieben, die, naja, ähnliche Eigenschaften haben wie Star Wars Planeten. Zumindest von denen man vermutet, dass sie ähnliche Eigenschaften haben. Und das verlinke ich euch in den Shownotes, aber da könnt ihr euch die Real-Life-Pendants zu Coruscant, Bespin, Mustafa, Hoth, Tatooine, Kamino, Alderaan und natürlich auch zum Mond Endor anschauen. Und alles in 3D. Sieht übelst geil aus.
Sehr cool. Zentrales Thema in Star Wars ist ja die Macht. Und ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, wie könnte man die Macht beschreiben, was könnte das sein? Und die Macht ist ja erstmal das, was die Jedi vor allen Dingen nutzen, um zu kämpfen, um ihre Umgebung irgendwie zu beeinflussen, um einfach ihr Jedi-Zeug zu machen. Und laut Obi-Wan Kenobi ist die Macht ein Energiefeld, das alle Lebewesen erzeugen und das die alle Lebewesen umgibt und das die Galaxie zusammenhält. Und da ist der erste physikalische Fehler, Energiefelder gibt's in dem Sinne gar nicht. Es gibt nur Kraftfelder, aber Energie ist Zeug, was irgendwelche Objekte in einem Feld kriegen. Also Energie ist eine Folge eines Feldes. So, und wenn wir uns da angucken, was es für Kräfte überhaupt gibt, da unterscheiden wir in der Physik vier Stück. Das sind die Gravitationskraft, das ist eben die Kraft zwischen Massen. Dann gibt es die starke und schwache Kernwechselwirkung, die sorgt dafür, dass wenn Elementarteilchen sich sehr, sehr nahe kommen, zum Beispiel die Protonen und die Neutronen im Atomkern, dass sie nicht wieder abstoßen, insbesondere die Protonen, ja, gleiche Ladung stoßen sich ja ab. Also diese starke und schwache Kernwechselwirkung sind eben die diesen ganzen Krempel zusammenhalten. Und dann gibt es noch die elektromagnetische Kraft. Das ist die Kraft, die zwischen Ladungen wirkt. So, und diese Felder, die durchdringen auch tatsächlich fast alles. Also Felder, das Gravitationsfeld kommt überall durch, elektrische Felder kommen auch fast überall durch. Und die Jedi müssen also irgendwie diese Felder beeinflussen können, um ihre Umgebung dann schlussendlich zu beeinflussen. Und von daher ist die Macht an sich, wenn man sich das als Kraftfeld vorstellt, schon halbwegs realistisch. Man müsste es halt nur irgendwie beeinflussen können und da wird es eben schon ein bisschen schwierig. Also es gab auch mal ein Experiment, wo man versucht hat, physikalisch rauszufinden, ob man Objekte mit den Gedanken beeinflussen kann. Man hat rausgefunden, es geht nicht.
Ja.
Und
cool.
No shit.
Aber ich find's ja geil, dass das wirklich immer wieder untersucht wird, ne? Das ist ja auch das, was wir bei den Ghostbusters hatten, so mit den Skeptikern, dass die erstmal sagen, also klingt richtig dumm, aber okay, let's try. So, finde ich gut.
Wäre schon sehr, sehr cool. Und es gibt ja auch so schon so Versuche, dass man beispielsweise versucht, querschnittsgelähmten Personen irgendwie so Chips ins Gehirn zu setzen und die über ihre Gedanken einen Roboterarm steuern. Mhm. Und was man ja machen könnte, wäre so ein Chip einsetzen und dann über WLAN irgendwelches anderes Zeug steuern. Mhm. Da sind wir schon wieder nah dran. Und das sind ja auch elektromagnetische Felder wieder. Also von daher, wenn man da Leute ein bisschen tunt, könnte schon gehen.
Ist kein blöder Vergleich, ne?
Mhm. Also das ist jetzt nicht antrainiert im Sinne von, ich trainiere mir Jedi-Kräfte an, aber es wäre eine Möglichkeit, das irgendwie zu machen.
Aber das hast du ganz häufig bei so Filmen, auch jetzt bei den Marvel-Filmen, wenn du an Thor denkst oder so, dass sie sagen, also unsere Wissenschaft, die ist so natürlich und so weit vorangeschritten, dass sie quasi wie, auf uns jetzt wie eine Zauberkraft wirkt. Ne? Also stell dir mal vor, du hast wirklich so Chips und es ist ganz normal, dass jede Person auf der Erde so einen Chip hat. Und wenn das wirklich ganz natürlich wäre, ohne dass du jetzt sagst, ich gebe dir jetzt ein Gerät in die Hand und bitte bediene das, dann kommst du ja schon in so eine Denkrichtung rein, dass du sagst, ja, okay, die trainieren eben ihre Jedi-Schüler über diese eingebauten Chips, aber sie reden halt nicht drüber, weil ist halt logisch, hat halt jeder.
Ja. Du bräuchtest dann halt noch irgendein Endgerät, was du damit steuerst.
Aber wenn in der Zukunft, nur ein Gedanke noch, nehmen wir mal an, in einer fernen Zukunft, was witzig ist, weil Star Wars in der Vergangenheit spielt, aber nehmen wir an, alle Räume oder Gebäude wären mit einem, sagen wir mal, was weiß ich, vielleicht ist es magnetisch oder so, aber in den Wänden ist etwas drin, was dann eben das Gerät schon ist. Das Telekinese-Haus ist mein Patent.
Und auch hier, wer Lust hat auf eine Weiterentwicklung, bitte meldet euch. Ja, die Jedi, die können auch das Verhalten von Personen beeinflussen. Also das sieht man beispielsweise in Episode 4, als Obi-Wan mit Luke und den beiden Druiden nach Mos Eisley fährt. Und die Stormtrooper machen eben eine Kontrolle. Sie suchen ja die beiden Druiden und Luke. Und der Obi-Wan macht so eine Handbewegung und sagt dann, das sind nicht die Druiden, die er sucht. Und der Stormtrooper sagt, es sind nicht die Druiden, die wir suchen. Und die lassen die einfach durch.
Das sind nicht die Druiden, die wir suchen.
Er kann passieren.
Er kann passieren.
Weiterfahren.
Weiterfahren. Weiterfahren.
Das heißt, irgendwie können die jetzt auch mit ihren Kraftfeldern, ihrem Machtfeld, also auch das Verhalten von Personen beeinflussen. Und wir wissen jetzt noch nicht, oder die Wissenschaft weiß jetzt noch nicht, wie genau Gedanken im Gehirn entstehen, aber Gedanken und das Verhalten ist ja irgendwie schon im zentralen Nervensystem irgendwelche Abläufe. Und die Neuronen, die funktionieren auch über, naja, Ladungsaustausch. Und Ladungen lassen sich natürlich auch mit elektromagnetischen Feldern beeinflussen. Das heißt, wenn jetzt Obi-Wan Kenobi irgendwie die elektromagnetischen Felder um sich herum beeinflussen könnte, dann könnte er, das ist natürlich sehr, sehr fitzelig, ne, weil er müsste jetzt genau die richtigen Neuronen, die dafür verantwortlich sind, dass der Stormtrooper genau diese Droiden jetzt sieht und erkennt, ah, das sind sie, die müsste der beeinflussen. Das funktioniert im Prinzip auch wie so ein Transistor im Computer. Also die Nervenzellen, die brauchen eine bestimmte Schwellspannung, damit da eben ein Signal kommt. Und das ist wie im Computer. Also da muss auch eine bestimmte Spannung an dem kleinen Transistor irgendwo anliegen, dass dann ein Strom fließt oder er fließt halt nicht.
Stellt euch mal vor, er macht das irgendwie falsch und vertut sich so ein Müh und dann denkt er aber was ganz anderes. Dann denkt er so, oh, jetzt ein Eis. Oder ich weiß auch nicht. Ich meine, das kann ja schnell schief gehen, so viele Gedanken, wie man manchmal haben kann.
Wobei Eis jetzt auch nicht schlecht wäre, wenn er jetzt wirklich, nehmen wir mal an, der gibt ihm den Gedanken rein, dass er jetzt übelst Bock auf Eis hat und die deswegen in Ruhe lässt, wäre auch okay.
Genau.
Wäre auch okay.
Die stehen ja auch den ganzen Tag in der brütenden Sonne.
Die haben übelst Bock auf Eis.
Mos Eisley.
Ja, oh Gott.
Warte, da kriegst du auch noch einen dafür hier.
Ungelogen, bestimmt habe ich das unterbewusst gerade deswegen gesagt, weil es kam random, was ich gesagt habe. Aber vielleicht habe ich wegen Mos Eisley, naja, wer weiß.
Seht ihr, und so funktioniert Beeinflussung von Gedanken.
Henry hat dich voll gebiased hier, der ist schon der Jedi-Meister.
Ich habe euch in der Hand.
Ja,
ja, also die Macht könnte ein elektromagnetisches Feld sein, möglicherweise. Und die nächste Möglichkeit, die es noch gibt, wie die Macht eben Einfluss auf bestimmte Personen haben könnte, sind die sogenannten Midichlorianer.
Was sind Midichlorianer?
Midichlorianer sind eine mikroskopisch kleine Lebensform, die sich in allen lebenden Zellen befindet.
Die leben in meinem Körper?
In deinen Zellen, ja. Und wir leben in Symbiose mit ihnen.
Symbiose?
Das sind Lebensformen, die zum gegenseitigen Vorteil eng miteinander leben. Ohne die Midichlorianer könnte kein Leben existieren und wir hätten auch keine Kenntnis von der Macht. Ohne Unterlass sprechen sie zu uns und teilen uns den Willen der Macht mit.
Und Menschen oder Personen, Aliens, die eben einen sehr, sehr hohen Midichlorianer-Anteil haben, die sind eben besonders sensibel für die Macht. Beispielsweise hat Anakin die höchste Midichlorianer-Zahl im ganzen Universum. Und die Midichlorianer, die könnte man wahrscheinlich am ehesten vielleicht mit den Mitochondrien in unseren Zellen vergleichen, weil die waren ja früher auch mal irgendwie Lebewesen für sich und irgendwann sind die in die Zellen reingewandert und leben da auch in Symbiose. Also es sind ja die Kraftwerke unserer Zellen, produzieren ATP, was so die Energiepakete in unserem Körper sind, die da so hin und her geschoben werden.
Finde ich einen sehr, sehr coolen, smarten Vergleich so, ne?
Genau, es sind jetzt keine einzelnen Zellen, sondern Zellbestandteile, aber irgendwie passt es schon an sich.
Kannst jetzt nur schlecht Einfluss drauf nehmen oder drauf hören.
Genau, die kann man eben schlecht beeinflussen. Es gibt aber in unserem Körper noch was anderes, was das Verhalten beeinflusst und was auch gut zu diesem Midichlorianer-Vergleich passt. Und zwar ist das Mikrobiom. Und das Mikrobiom ist eine Ansammlung von Bakterien in unserem Körper, die auch in Symbiose mit uns leben und uns eigentlich auch helfen zu überleben. Und wir haben vor der Aufzeichnung heute bei Insta eine kleine Umfrage gemacht, was die Leute denken, wie viele Bakterien im Vergleich zu unseren Körperzellen in uns leben. Und schlussendlich kam raus, dass die meisten von euch denken, 81%, dass wir doppelt so viele Bakterien haben wie Körperzellen. Und da haben wir auch nochmal eine Expertin gefragt, und zwar Lisa Buczynski. Die forscht in Berlin am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum an Darmbakterien. Sie ist auch Science-Slammerin und moderiert auf YouTube das Format Terra Explore vom ZDF. Und die hat dazu Folgendes gesagt.
Das Mikrobiom ist ja relativ groß und vielseitig. Wir haben eins auf der Haut, auf den meisten Schleimhäuten, aber auch im Darm. Und immer mal wieder finden wir Mikrobiom auch an Stellen, wo wir nicht gedacht hätten, dass es dort ist. Aber wir haben unter anderem auch Mikrobiom natürlich im Mund, aber auch im Auge und teilweise wohl sogar auch in den Lungen. Das heißt, die Bakterien scheinen uns in und auf allen Organen irgendwie zu bewohnen. Und man spricht von etwa 10 Billionen Zellen, also 10 hoch 13 Zellen. Das ist extrem viel oder zumindest klingt es erstmal so. Es ist genauso viel, wie wir auch Körperzellen haben. Das heißt, man hatte sich dann eine Zeit lang in der Wissenschaft mal vertan. Man dachte, man lebt mit 10-mal mehr Bakterienzellen zusammen, als man Körperzellen hat. Aber dem ist mittlerweile nicht mehr so, sondern man geht davon aus, dass man etwa mit genauso viel Bakterienzellen zusammenwohnt, wie man auch eigene Körperzellen hat. Was immer noch beachtlich ist, muss man sagen.
Das ist irre, ne? Das heißt, du bist eigentlich nur 50% du selbst und der Rest sind andere Organismen. Passt aber auf jeden Fall mega gut zu Star Wars, wenn die sagen, okay, Midichlorianer sind in jeder Körperzelle. Also Bakterien sind jetzt nicht in jeder Körperzelle von uns, aber wenn die Anzahl schon mal gleich ist, dann könnte man ja sagen, vielleicht hat er sich da nur blöd ausgedrückt, der Obi-Wan.
Ich fand es auf jeden Fall auch mega krass, also auch wo die überall sind, also vom Darmmikrobiom haben wahrscheinlich viele schon mal gehört, dass in unserem Darm sehr, sehr viele Bakterien sind, aber gerade, dass Lisa noch sagt, ja, die sind auch im Auge.
Im Auge, wirklich?
Verrückt, oder? Die sind einfach überall.
Kennt ihr diese kleinen Tierchen, die in euren Augenbrauen leben, also in euren Augenbrauen, genau?
Was?
Nee.
Ja, es gibt so, die kannst du sogar mit einem guten Mikroskop, kannst du die sehen, also in fast allen Menschen leben in den Augenbrauen, in den Wurzeln, da in den Talg, in dem Talg von den Haarfollikeln, leben kleine Milben. Und die leben in dir drin, du wirst die nicht los, das hat auch nichts mit Hygiene oder so zu tun, die leben in deinen Augenbrauen.
Nee.
Sorry, dass ich euch das sagen muss.
Das wusste ich nicht und jetzt habe ich das große Bedürfnis, in den Spiegel zu gucken und die zu entfernen.
Die kannst du nicht entfernen, die sind da.
Oh. Um wieder zurückzukommen zu den Midichlorianern, die Midichlorianer, die, also kann man die jetzt beeinflussen? Ist es irgendwie so ein Ding, beeinflussen die uns? Inwiefern? Und auch da haben wir Lisa mal gefragt, wie oder welchen Einfluss das Darmmikrobiom insbesondere auf unser Wohlbefinden und auf unser Verhalten hat.
Das Mikrobiom hat in der Tat den Einfluss oder einen Einfluss auf sehr viele verschiedene Körpersysteme. Das liegt daran, dass der Darm sehr stark mit Nerven durchwachsen ist. Er ist zum einen mit dem zentralen Nervensystem verbunden, hat aber auch nochmal sein eigenes Nervensystem. Demnach können die Darmbakterien relativ direkt auch auf unser Nervensystem zugreifen und damit haben sie ja Zugang zu der Steuerung unseres gesamten Körpers. Und diesen Zugang nutzen sie. Ob sie das bewusst tun, möchte ich hier mal in Frage stellen. Aber sie tun es in jedem Fall, denn die Darmbakterien produzieren ja stetig Metabolite. Und Teile dieser Abfallprodukte, die kann unser Körper verwerten, um daraus Energie zu gewinnen. Andere hingegen passen sehr gut in die Signalkaskaden unseres Nervensystems. Es sind sozusagen Stoffe, die wir eigentlich benutzen, um Signale im Körper zu übertragen. Neurotransmitter wie zum Beispiel Serotonin oder auch Dopamin, Noradrenalin. All diese Sachen kann man nachweisen, dass der Darm und auch die Darmbakterien da krassen Einfluss drauf haben. Das heißt, sie steuern darüber unter anderem zum Beispiel auch unser Wohlbefinden, Stress und Unbehagen. Es könnte auch eingesetzt werden, um dagegen zu wirken. Allerdings haben wir, wie bei so vielen Dingen im Mikrobiom, noch nicht verstanden, wie das zusammenhängt.
Das ist ganz schön krass.
Total.
Also das Mikrobiom sendet Neurotransmitter. Und das ist irgendwie verrückt. Und ich hatte zufällig letzte Woche auch eine Netflix-Doku zu dem Thema gesehen. Da gibt es jetzt so eine neue Doku über den Darm. Mhm. Und da hatten ja auch verschiedene Leute, wo die das
ist ja dein Thema hier bei dem Podcast auch.
Ist mein Thema.
Ja? Ey, das ist Darm und Kacke.
Ich bin das ist, macht Darm und Kacke-Experte Henry. da hatten ja auch eben Leute untersucht. Und beispielsweise, und jetzt wird es wieder krass, zur Behandlung von Krankheiten oder von Unverträglichkeiten macht man beispielsweise auch eine Kottransplantation.
Ja, ja.
Das heißt, man versucht, das Darmmikrobiom einer Person durch den Kot einer anderen Person zu verändern. Also in dieser Doku hat eine Frau eine Kottransplantation von ihrem Freund gekriegt. Und ihr Freund hat aber Probleme mit Depressionen. Und dieser Kottransplantation hat sie dann auch Depressionen gekriegt.
Wow.
Übelst krass.
Das ist wirklich krass.
Ja.
Und das heißt, spezielle Bakterien in der Darmflora haben Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie wir die Welt wahrnehmen. Und die haben eben auch gesagt, und das hatte auch Lisa zusätzlich noch gesagt, dass die sozusagen die Diversität des Mikrobioms auch wichtig ist für unsere Gesundheit. Und sie meinte, dass insbesondere in ärmeren Regionen der Welt das Mikrobiom viel, viel diverser ist, weil die Leute einfach weniger verarbeitete Lebensmittel essen und sozusagen das, was wir essen, eben das Darmmikrobiom eben beeinflusst. Jetzt ist noch die Frage, könnten wir das Mikrobiom gezielt so beeinflussen, dass es ein bestimmtes Verhalten in einer Person auslöst? Also wir haben ja gerade in dieser Doku das schon so ein bisschen gesehen, dass man das so diffus irgendwie machen kann. Und dazu sagt Lisa jetzt noch Folgendes.
Zurück. Ich glaube, wenn man ganz doll spinnen möchte und wir irgendwann sehr gut verstanden haben, wie Bakterien exakt mit unserem Immunsystem kommunizieren, dass das Immunsystem sie sozusagen bei uns wohnen lässt und gleichzeitig auch versteht, welche Enzyme sie in welcher Reihenfolge brauchen, um eben bestimmte Stoffe herzustellen, dann kann ich mir vorstellen, dass man sozusagen bioingenieursmäßig, also Bioengineering, benutzen kann, um Bakterien zu erstellen, die zum Beispiel das Stresslevel senken oder einen leistungsfähiger machen, was auch mit Stress zusammenhängt, zumindest fürs Nervensystem ist das ähnlich, die vielleicht effizienter Nährstoffe zur Verfügung stellen könnten oder die immer dafür sorgen, dass andere pathogene Bakterien nicht einwandern können. All das kann man vielleicht steuern. Man muss aber noch ganz klar sagen, wir sind da noch ein ziemliches Stück weit von entfernt, eben weil die Lage im Darmmikrobiom sehr komplex ist. Und sehr individuell. Es ist super schwer, eine einzige Sache rauszupicken und das dann irgendwie zu verändern. Man verändert immer das Gesamtsystem mit. Das heißt, wenn man ein Bakterium einträgt, was sich anders verhält, dann verhalten sich wahrscheinlich alle gleichzeitig auch ein bisschen anders. Und es macht natürlich die ganze Lage ein wenig komplexer.
Aber komplex heißt nicht unmöglich.
Das stimmt. Man muss natürlich sehr genau verstehen, wie die Interaktion der einzelnen Teile des Systems dann sind. Mhm. Also, dass man jetzt den Stormtrooper mithilfe einer Veränderung seiner Midichlorianer
Du weißt, was ich jetzt im Kopf habe, ne?
Wie wir die
Arschabdeckung von dem Stormtrooper entfernen, um ihn Code zu injizieren, um darüber sein Verhalten zu ändern, damit wir vorbeikommen, ja? Und das ist ein Full-Circle-Moment, weil wir haben angefangen mit Arschplatten und wir hören wieder auf.
Ja, genau. Also die Arschplatte, und wahrscheinlich hat er ja auch irgendwie so eine Arschplatte. Also der muss ja, wie machen Stormtrooper irgendwie, wie gehen die aufs Klo?
Das kann ich dir wirklich sehr genau sagen, weil auf diesen Cosplay-Conventions haben die ja wirklich detailgetreue Kostüme aus den Filmen. Die müssen krass. Zu zweit gehen. Die sagen, es ist furchtbar bei den Conventions. Es muss immer einer mitkommen, die kommen alleine nicht aus diesem Ding raus und können alleine nicht auf Toilette gehen. Das heißt, Stormtrooper gehen immer zu zweit aufs Klo.
Na gut, ja, das bedeutet aber jetzt auch, dass Obi-Wan echt Probleme hätte, da irgendwie.
Das stimmt,
irgendwie
es wird nicht so einfach
ranzukommen.
Das mit den elektrischen Feldern passt da, ist da vielleicht ein bisschen, bisschen smarter.
Ja. Aber gut, aber grundsätzlich sieht man wieder, irgendwie verrückt, dass es doch in einem gewissen Rahmen schon so ist und dass es nicht unmöglich ist, in Zukunft vielleicht durch individualisierte Medizin und bestimmte Bakterien, wenn man die Interaktionen kennt, da tatsächlich Gesundheit, Wohlbefinden, Gefühlsgeschichten zu beeinflussen.
Ja, finde ich auch. Ein mega spannender neuer Forschungsbereich irgendwie.
Ja.
Da gibt es noch viel zu entdecken.
Als letztes Thema werfen wir nochmal einen Blick, beziehungsweise wir könnten eher sagen, wir werfen ein Ohr auf die Roboter aus Star Wars, die allseits beliebten Roboter. Daher kurze Blitzumfrage, Team C-3PO, R2-D2 oder BB-8?
Also ich bin ganz klar C-3PO. Ich weiß, alle lieben R2-D2, weil er so süß ist und so süße Geräusche macht, aber C-3PO ist einfach, der ist so höflich und der ist immer so ein bisschen dullig auch, weißt du, so ein bisschen so übervorsichtig und hat halt es wird ja auch von einem Briten gespielt, der hat halt so diese englische Höflichkeit, so, das liebe ich einfach total an dem.
Team R2-D2.
Langweilig.
Scheiß auf die Höflichkeit.
R2-D2 ist süß, aber ist auch voll der Draufgänger. Also der rettet die Leute einfach die ganze Zeit und riskiert dabei sein Roboterleben.
Der sitzt immer oben in den Fluggeräten und muss drauf halten.
Nur die Harten können außen am Raumschiff mitfliegen.
Bei dir?
Auch Team R2D2.
Yes.
Ehrlich gesagt. Aber nicht aus wissenschaftlichen Gründen, wie wir vielleicht gleich noch sehen werden, sondern aus ähnlichen Gründen, wie Henry gerade schon gesagt hat. Er ist einfach krass. Also es ist ja schon so, wenn wir uns Roboter jetzt angucken, die es heutzutage gibt, die sind ja schon relativ weit. Also selbst so ein Roboter wie C3PO, der so menschlich aussieht und sich auch bewegt wie ein Mensch, das gibt's ja mittlerweile. Zwar nicht im Alltag, aber da gibt's Prototypen für. Allen voran ja immer Boston Dynamics mit ihrem Atlas-Roboter. Die haben da jetzt sogar eine aktuellere Version nochmal von. Und der kann ja schon richtig krasse Sachen. Ich finde, das Einzige, was vielleicht ein kleines bisschen anders ist, ist, dass C3PO sich so ein bisschen gelenkiger bewegt. Also der hat ja schon, klar, man sieht, der ist ein Roboter, aber der bewegt sich ja schon so ein bisschen so, als hätte der auch eine Wirbelsäule. Und das ist, finde ich, bei so humanoiden Robotern, die wir so aktuell von irgendwelchen Startups kennen, jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber man muss ja sagen, die können alles. Die können sich total agil irgendwie bewegen. Richtig oft müssen die ja diese Parcours-Strecken laufen, wo die irgendwelche Hindernisse machen, dann können die ein Salto machen und so weiter. Da geht so einiges.
Und die werden auch geschubst dabei, ne?
Ja.
Das ist
ja,
richtig fies. Die werden richtig so getreten, geschubbt, Stuhl weggezogen.
Die Balance behalten. genau, also was das angeht, sind wir ja schon mega weit. Und auch alle anderen Formen von Robotern, die funktionieren gut. Also wenn wir jetzt so an Mars Rover denken oder so, die sehen natürlich anders aus, nicht so menschlich, haben Rollen und so weiter. Und es gibt eine Sache, in der tatsächlich BB-8, unser aller Nicht-Favorit, den anderen beiden einigermaßen überlegen ist oder was eine echt praktische Eigenschaft ist, woran man vielleicht nicht so intuitiv denkt, aber für so einen Roboter oder generell für eine Maschine, die lange halten soll, ist es schlau, wenig bewegliche Teile zu haben. Denn das sind die Schwachstellen. Und BB-8 ist ja quasi ein Ball. Hm. Das heißt, da sind wenig Teile, die einfach kaputt gehen. So durch Verschleiß oder genau einfach durchs Benutzen. Das heißt, das ist mega der Vorteil gegenüber C3PO und R2D2 und wahrscheinlich ja sogar unterbewusst. Also keine Ahnung, ob die sich das vorher überlegt haben oder nicht. Und auch Fun Fact dazu, BB-8 ist nicht CGI, BB-8 ist ein Prop am Set. Also so, wo man jetzt ja quasi bei aktuellen Filmen fast nur noch auf CGI setzt, haben die da gesagt, nee, da wollen wir einen echten BB-8 quasi haben, den wir nutzen können für den Film.
Das ist so cool.
Mhm. Aber vom Prop BB-8 können wir einen kleinen Sprung machen. Und zwar gibt es tatsächlich ein Real-Life-BB-8. Und ich packe euch einen Link in den Chat und ihr könnt da mal raufklicken. Das ist natürlich nichts, was schon irgendwo krass eingesetzt wird. Aber das ist ein, ich nenne es die ganze Zeit Real-Life-BB-8, aber es heißt Groundbot. Und der ist dieses Jahr entwickelt worden oder dieses Jahr fertig entwickelt worden, sodass er jetzt mal präsentiert wurde.
Rotundus heißt er. Geil. Groundbot Rotundus. Er sieht aus wie, ich würde sagen, wie so eine Bowlingkugel, eine große schwarze Bowlingkugel. Und die hat rechts und links nochmal zwei durchsichtige Halbkugeln dran. Also ein bisschen auch wie Mickey Mouse, nur dass die Ohren genau seitlich sind und nicht oben. Und rechts und links in diesen Halbkugeln, die so aus, weiß nicht, wahrscheinlich Plexiglas oder sowas sind, sind Kameras. Also eine schwarze Kugel mit rechts und links zwei Ohren aus Kameras. Crazy.
Und er kann auch verschiedene Reifen tragen. Wenn man ein bisschen runterscrollt, gibt es einen, da hat er ordentliche Stollenreifen.
Mm.
Ja, die haben das Problem schon erkannt, dass nicht, dass man für verschiedenen Untergrund verschiedene, Reifen, verschiedene Kugeln quasi braucht.
Aber wenn man hier, wenn hier steht, 2004 hat die Entwicklung begonnen.
Ja, das ist krass.
Das war schon ein bisschen vor BB-8, ne? Also da kann man mal wieder sagen, wer hat hier von wem abgeguckt?
Ja, wissen wir nicht, ne?
Und er ist 10 km/h schnell.
Und das Coole ist, das Teil wurde sogar mit Blick auf die Raumfahrt entwickelt. Also es war, kam nach so einem ESA-Aufruf für solche Art Rover, die auf dem Merkur das aushalten können. Also wo ja auch harsche Konditionen herrschen, was vor allem Temperatur angeht. Aber ja, das ist schon mit Blick auf die Raumfahrt gemacht worden.
Ja, aber er, wenn man ein bisschen runterscrollt, wofür er benutzt wird, ist vor allen Dingen Sicherheit auf Flughäfen, Häfen, Kraftwerken, Warnhäusern und Grenzkontrollen.
Wegen der Kameras, ne?
Grenzkontrolle?
Ja. Border Security.
Hä? Aber ich meine, ja. Ist er dann auf dem Stuhl oder was?
Ich mein, ja, steht
muss
da.
Ich dann mich runterbeugen, um da reinzugucken oder was?
Ehrlich gesagt, das steht hier schon. Also hier steht konkret at places such as und das Teil wird nicht häufig im Einsatz sein. Also ich denke mal, das ist noch so, dass es jetzt gerade quasi präsentiert und nicht überall im Einsatz jetzt am Flughafen. Aber ja, wenn ihr mal verreist, haltet Ausschau nach der schwarzen Kugel mit den beiden Kameras dran.
Ich finde auch die Website, die sieht noch nicht so aus, als wäre das jetzt so ein Million-Dollar-Startup hier oder so, ne? Das ist schon cool, aber das sieht so ein bisschen aus wie seit 2004, ich meine, das sind 20 Jahre, ja? Und jetzt ist die Bowlingkugel fertig, so. Kann die jetzt bitte mal jemand kaufen? Bitte, Leute, seit 20 Jahren.
Bitte, der Merkur wollte uns doch nicht, könnt ihr den bitte nicht am Flughafen irgendwo benutzen?
Ja.
Ja, aber genau, also so viel zur Robotertechnik, die ja schon so weit ist, dass sie so gut ist wie bei Star Wars, beziehungsweise schon fast besser, was jetzt so die Mechanik angeht. Der Knackpunkt ist und bleibt natürlich, was du, Jack, vorhin gesagt hast, was dir bei C3PO so gut gefällt, und das ist die Persönlichkeit. Denn das ist natürlich was Roboter heutzutage nicht haben.
Aber das sind ja ganz kurz davor, ne? Also das ist ja eigentlich, wenn dieser Podcast jetzt noch 2 Stunden weitergeht, dann könnten wir uns über die KI-Entwicklung der vergangenen Monate und die, zumindest die Fähigkeit vorzutäuschen, menschlich zu sein, das ist ja abgehoben in den letzten Monaten.
Ja,
das ist krass geworden.
Das ja, vorzutäuschen, menschlich zu sein, auf jeden Fall, wenn wir jetzt auch so an ChatGPT denken. Aber the real deal ist schon noch weit entfernt. Also ich finde, bei KI guckt man gerade so drauf und denkt sich so, boah, gruselig auch ein bisschen, was da passiert. Und da gehe ich auch bis zu einem gewissen Schritt mit. Aber es ist schon immer noch so, dass wir weit davon entfernt sind, so eine KI zu haben, wie da dargestellt wird. Man unterscheidet da die Begriffe starke und schwache KI. Und schwache KI ist sowas wie ChatGPT oder eigentlich alles, was wir aktuell haben, ist eine schwache KI. Und das bedeutet, das ist einfach eine KI, die so eine spezifische Aufgabe hat und die sehr, sehr, sehr gut kann und möglicherweise auch besser als Menschen. Und starke KI ist eben das, was wir so kennen, so eine Hypermaschine, die quasi alles kann und vor der wir Angst haben müssen, dass sie uns irgendwann überholt und beherrscht im Endeffekt.
Elon Musk hat gesagt, 5 Jahre. Also ich meine, der erzählt viel, ne? Er ist auch gar nicht der beliebteste Typ und schwieriger Zeitgenosse. Aber er hat gemeint, in 5 Jahren werden wir das haben, starke KI.
Ehrlich gesagt, solche Vorhersagen werden ja immer mal wieder gemacht. Ich meine, Elon Musk hat ja auch vor 15 Jahren gesagt, dass wir vorletztes Jahr auf dem Mars gewesen sind, zum Beispiel. Also es ist natürlich schon zu einem gewissen Grad so, dass wir es nicht wissen. Also kann schon sein, die Forschung geht ja rasant in allen Bereichen, vor allem was KI angeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch ziemlich lange dauert, bis wir wirklich so starke KI in diesem Sinne haben, dass wir wirklich einen Roboter mit so einem Bewusstsein haben, der unterscheiden kann, ich bin was und es gibt noch andere, so halt, wie es bei Science Fiction ist.
Aber was willst du eigentlich haben in Star Wars? Du willst Kampfroboter haben. Und ich habe neulich ein Video gesehen von dem, wo wir bei Boston Dynamics waren, ne? Von diesem Spot, die haben ja so einen Roboterhund auch.
Ja.
Und da habe ich ein Instagram-Reel gesehen, Spot, und auf dem Rücken hat der einen Flammenwerfer. Und dann rennt er da rum. Ich habe gedacht, fuck,
oh, fuck,
das reicht. Das reicht, der muss nicht mal eine Laserkanone oder irgendwas haben.
Ja.
Ey, super gruselig. Ja. Habt ihr Black Mirror gesehen?
Ja, ja, Metalhead heißt
es
die
gibt
Folge.
Genau, es gibt eine Folge, da ist auch genau so ein Hund dabei und die ist so furchtbar. Es ist so krass. Ey, und das gibt es tatsächlich.
Ja.
Er hat solche abgefahrenen Kampfmaschinen.
Also ich meine, wir wollen ja jetzt nicht so kriegsverherrlichend sein oder so, aber ja.
Nee, um Gottes Willen. Aber das ist halt eine gruselige Entwicklung, ja, dass die das machen, dass jetzt dieser Boston Dynamics Roboter da einen Flammenwerfer kriegt. Und dann gibt's diese Science-Fiction-Serie Black Mirror und das gibt's schon.
Und da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Also gerade wenn wir über Boston Dynamics sprechen, die werden finanziert vom Militär. Also das ist ja schon perspektivisch das, was da dahinter steckt. Auch wenn die jetzt aktuell sagen, wir machen das irgendwie ohne Waffen und so weiter und so weiter. Aber das ist ja trotzdem die Richtung, in die man da gehen will. Was ja auch, also es macht ja auch nur Sinn für ein Militär zu sagen, boah, wie cool wäre es, wenn wir nicht unsere Menschen verheizen müssten.
Und stell dir mal vor, ich meine, die machen ja auch diese lustigen Tanzvideos, ne? Boston Dynamics, wo die immer ihre Roboter tanzen lassen. Und stell dir mal vor, in 10 Jahren sind die für, weiß ich nicht, den größten Krieg, den die Welt je gesehen hat, verantwortlich. Und wir alle denken noch so, ja scheiße, und ich habe damals noch dieses lustige Tanzvideo von den Kindern.
Ja, und dann der witzige
teilt.
Hund mit dem Flammenwerfer. Ja, noch ist es natürlich so. Aber ich bin so gespannt, in welche Richtung, oder was heißt welche Richtung, aber ich bin so gespannt, wie das da alles weitergeht. Ich finde es ja selber total interessant von so einem Technikaspekt her, aber es ist natürlich auch ein kleines bisschen gruselig, wenn dann nämlich auch noch KI im Sinne von stärkerer KI, wie auch immer die dann aus dem Markt dazukommt, dann ist das natürlich mega next level, wenn wir auch noch selber Entscheidungen, so verantwortungsvolle Entscheidungen treffen könnten. Also ja, mal gucken, was in der nächsten Star-Wars-Runde für ein cooler Roboter kommt, den man dann auch noch cool vermarkten kann als kleines Stofftier oder so, weil, weiß ja nicht, das steckt ja leider auch oft dahinter, wenn wir an diese Filme denken.
Deswegen ist ja Star Wars auch so manchmal nicht so gern gesehen, wenn du so sagst, es ist Science Fiction, weil klar ist es in der Science Fiction Umgebung, aber genau diese Aspekte, ne, es ist jetzt nicht ein Weiterdenken unserer Technik, es ist ein Erschaffen von Charakteren und Geschichten und darin sind sie ja wirklich super, super gut und das machen sehr gut und ja, 2026 kommt dann Episode 10, habe ich gelesen.
Ja.
Mal sehen, was es da für neue Droiden zu entdecken gibt.
Okay, kommen wir zur Frage aller Fragen am Ende dieses Podcasts. Und zwar, was für ein Gütesiegel geben wir dem Star Wars Franchise? Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, welche Optionen wir haben. Jack, was passiert, wenn Star Wars einfach unterirdisch war, was die Wissenschaft angeht?
Dann gibt's die fiese Katze.
Und wenn genau das Gegenteil passiert und Star Wars einfach nur mega war und wir quasi sagen würden, ja, okay, kann man so machen, Henry.
Dann gibt's den Wissen hinter den Kulissen Superdelfin.
Und für eine, nennen wir es mal, mittelgute Performance verleihen wir unseren Filmserien und Games immer die, es tut mir leid, ich muss das immer sagen, aber es ist der mittelmäßige Kuh-Sound.
Mal sehen, wann uns das nervt.
Bestimmt nie.
Noch geht's.
Was sagt ihr? Also ich finde es super schwierig. Man ist so geneigt, irgendwie jedem Franchise die Kuh zu geben, weil irgendwas klappt immer, aber irgendwas klappt auch immer nicht. Und ich finde es mega schwer, manchmal da die Nuancen zu finden. Und bei Star Wars ist es jetzt gerade echt krass, weil wir haben halt so Sachen wie, naja, schon in Richtung Telekinese von den Jedi, aber irgendwie auch eine okaye Erklärung dafür.
Ich finde es auch super schwierig, so, weil, wie schon gesagt, ne, du hast das in einem Science-Fiction-Kontext angesiedelt, es spielt im All, du hast die Raumschiffe, Dinge, die jetzt gar nicht so unplausibel sind, wie, ja, Planeten und dann reisen die da irgendwie hin. Das ist aus unserer Sicht natürlich alles irgendwie unmöglich und sehr, sehr, sehr fragwürdig, ob wir jemals technologisch dahin kommen. Aber in-world, innerhalb des Franchises, finde ich das jetzt, ja, da finde ich eher die Plotlinien manchmal ein bisschen fragwürdig, ne? Warum die jetzt was machen. Mhm. Was mich am meisten stört, ist eben so, ja, wenn es dann so ein bisschen mystisch wird, diese Mystifizierung mit Jedi-Orden und die alten Geschichten. Und da gibt es ja auch in diesen ganzen Zusatzwerken noch jede Menge Storys drumherum. Also diese Mystifizierung und diese Religionisierung von Star Wars, die finde ich da irgendwie ein bisschen anstrengender. Aber wenn wir jetzt nur auf die Technik schauen und auf das, was die Science-Fiction-Elemente sind, finde ich es okay.
Also ich bin da auch hin und her gerissen gerade so ein bisschen. Aber geben wir jetzt auf die Sachen, die wir heute besprochen haben, das Tier oder generell?
Ich glaube, wir müssen es heute tatsächlich so machen, dass wir es auf die Sachen beziehen, die wir heute besprochen haben. Weil das sind ja jetzt so viele Jahrzehnte und so viele Serien, so viele Extrawerke. Es wäre vielleicht jetzt auch ein bisschen unfair, ein Urteil zu fällen über einen Überblick, den wir selbst ehrlicherweise auch gar nicht haben. Ne? Also wir kennen ja auch nicht alles. Wir haben auch nicht alles gesehen. So. Deswegen würde ich schon sagen, lass es auf das beziehen, was wir heute besprochen haben.
Und wenn wir das auf unsere heutige Diskussion beziehen, dann würde ich noch den Delfin geben.
Hätte ich jetzt ehrlicherweise auch gesagt.
Wir haben Dune ja auch den Delfin gegeben und wir gehen ja gar nicht davon aus, dass irgendwas top funktioniert, denn sonst wäre es ja nicht Science Fiction, sondern dann wäre es einfach eine Doku. So. Ich habe auch das Gefühl, wir werden nie die Katze vergeben, weil wir einfach selber zu große Fans von allem sind.
Doch, 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 ich sag dir,
ja?
Sobald wir das hier für die Community öffnen, ja, und sagen, reicht uns eure Themen ein, da wird irgendwas, also wir lieben die Community, ihr seid alle super toll, aber irgendjemand guckt immer scheiße. Das ist ganz normal. Und dann werden wir das besprechen und dann werden wir sagen, das ist absolute Rotze.
Na gut. Dann würde ich sagen, wir verleihen Star Wars am Star Wars Tag, dem 4. Mai, jetzt feierlich den Delfin.
Juhu!
Yes!
Sehr gut, klingt ja schon fast wie so ein R2-D2, passt.
Passt auch irgendwie. Und zum Schluss, wir haben gerade gesagt, wir lieben unsere Community. Wir würden total gerne noch eine nette Nachricht vorlesen, die wir von unserer Hörerin Dagmar bekommen haben. Und sie schreibt uns, hallo zusammen, ganz herzlichen Dank für euren Podcast. Für mich ist es eine kleine Zeitreise. Wie oft war ich damals vor gut 30 Jahren mit befreundeten Kommilitonen in Chemie, Physik, Maschinenbau im Kino und im Anschluss haben wir darüber diskutiert, was ist Science und was ist Fiction. Bitte weitermachen. Herzliche Grüße von Dagmar. Danke Dagmar für die nette Botschaft und so cool, dass du genauso wie wir dir diese Gedanken machst über die Science in Fiction.
Ich finde das auch so mega cool, dass das schon so lange Leute machen und ja, hat mich auch sehr, fand ich super schön, das zu lesen so.
Und da sieht man noch wieder, dass auch abstruses Zeug inspirieren kann, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen.
Ja, total.
Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Star Wars Tag zu wünschen. Und wir sehen uns.
Entschuldigung.
Nee, das ist okay. Das musste sein. Okay, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, die in 2 Wochen kommt. Bis dann.
Bis dahin eine gute Zeit.
Tschüss, ihr Lieben. Bye, bye.
Tschüss. Ciao, ciao.
Möge die Macht mit euch sein.